freue mich heute Morgen, dass ihr hier seid, denn ich habe euch von Herzen gerne. Wisst ihr, warum? Weil ihr immer noch da seid. Weil ihr immer noch da seid und das zeigt mir, dass ihr damit zum Ausdruck bringt, dass Gottes Auftrag für unseren Ort, für unsere Gemeinde, dass ihr das ernst nehmt. Das Evangelium zu verkündigen, mitzutragen, jeder auf seine Weise, mit seinen Möglichkeiten, so wie Gott jeden Einzelnen ausgerüstet hat als Original. Und das hat Silas ganz gut erklärt am Anfang, was das bedeutet, wenn wir mit Gott unterwegs sind, als Team, als Gruppe, die einen Auftrag hat. Ich möchte euch zuerst einen kurzen Video zeigen. Ich hoffe, ihr seid nicht erschreckt darüber. Aber dieser Video ist so wichtig, dass ihr versteht, um was das es geht im Reich Gottes. Silas. Keiner spürt es so wie du. Manchmal fällt uns das schwer, das zu spüren, wie Gott uns brauchen möchte. Es war ja keine schwierige Aufgabe, ein Nagelgrad einzuschlagen, das kriegen wahrscheinlich 80%, 90%, 100% von uns ohne Probleme hin, oder? Manchmal ist es etwas schwierig. Aber wisst ihr, manchmal ist das Leben eben wirklich schwierig, oder? Vor allem, wenn dann so Tausende zuschauen, oder? Wenn uns einmal etwas gelingt, dann gehen wir oft davon aus, dass dies etwas mit unserer Berufung zu tun hat. Und wenn uns etwas nicht gelingt, dann sagen wir sehr schnell, das ist nicht meine Berufung und schieben es auf die Seite. Das ist übrigens auch im Geistlichen ganz genauso. Aber eigentlich spüren wir in unseren Herzen, wenn wir auf Gott hören, wie er es meint. Ich möchte euch heute die Geschichte eines Mannes erzählen, der für viele Menschen ein Riesenvorbild ist in Bezug auf Erfolg, in Bezug auf strategisches Handeln, in Bezug auf erfolgreich führen und leiten. Und ich möchte euch diesen Mann von einer ganz anderen Seite zeigen. Nämlich der Seite, die dieser Mann als Mensch gelebt hat. Ich möchte diesen Mann euch nahe bringen. Oft glauben wir, dass Leute Helden sind. Oder so ein Reinhard Bonk ist ein Held. Ein Billy Graham war ein Held für uns. Und wir sehen uns dann vielleicht so wie dieser Mann, der da 200, 300, 400, 500 Mal daneben geschlagen hat und nicht erfolgreich war, außer eben das eine Mal, jetzt wo er wirklich getroffen hat. Ich möchte euch Nehemia vorstellen und ich mache das auf Schweizerdeutsch und ich versuche das ein wenig den Charakter darzustellen. Das sind Worte von Nehemia, dem Sohn vom Chalchin. Im Monat Kiles, im 20. Jahr, bin ich auf der Burg oben gewesen. Und da sind meine Brüder aus Jerusalem gekommen, Männer, die mir erzählt haben, was in Jerusalem abgegangen ist. Mit den Leuten, die dort geblieben sind, die nicht gefangen worden sind und die nicht in die babylonische Gefangenschaft geraten sind. So, jetzt muss ich noch einschalten, gell, Silas? Ja. Mir ist gesagt worden, die übrig geblieben sind in der Provinz und nicht gefangen worden sind, die leben die grossem Unglück und Schande. Die Mauern von Jerusalem sind abgerissen worden und die Tore sind vom Feuer verbrannt worden. Als ich diese Worte gehört habe, bin ich ganz traurig gewesen. Ich habe mich angesetzt und ich habe tagelang geweint und gefastet, weil ich es nicht verstehen konnte, wie Gott uns im Stich gelassen hat. Ich habe zu Gott geredet und habe ihm gesagt, Ach Herr, du Gott vom Himmel, du bist so gross und ein furchterregender Gott. Der Bund, den du mit uns gemacht hast, die Liebe, die du uns offeriert hast, deine Gebote haben wir nicht gehalten. Aber ich möchte dich bitten, Gott im Himmel, mach dein Ohr noch mal auf, bist noch mal aufmerksam auf uns. Ich möchte, dass du deine Augen auf uns Israeliten lenken tust. Denn ich als dein Diener komme vor dir, dich. Und ich bekenne dir alle Sünden, die ich gemacht habe, alle Sünden, die wir als ganzes Volk gemacht haben. Wir haben gesündigt gegen dich. Wir haben gesündigt, auch ich selber und das Haus von meinem Vater. Wir haben uns schwer vergangen gegen dich. Wir haben die Gebote und Satzungen nicht mehr beachtet, Bestimmungen, die du uns gegeben hast. Die Bestimmungen, die du deinem Diener Mose mit auf den Weg gegeben hast. Erinnere doch an das Wort, das du Mose deinem Diener gegeben hast und aufgetragen hast. Wenn ihr treulos handelt, werde ich euch und alle Völker zerstreuen. Aber du hast auch versprochen, wenn ihr zurückkommt und meine Gebote aufhalten und handeln, nach dem, was ich euch gesagt habe, dann wirst du uns aus der Versprengung zurückbringen, aus allen Enden vom Himmel. Und du wirst uns wieder versammeln an der Stätte in Jerusalem. Und ich möchte dich dort können loben und arbeiten. Wir sind deine Diener und dein Volk und deine Kraft ist immer noch in uns. Deine starke Hand soll uns erlösen. Herr, möcht doch dein Ohr aufmerksam sein auf mein Gebet. Ich als einfacher Diener komme vor dich. Los auf das Gebet von mir. Und bring mich und meine Freunde wieder zurück. Zurück nach Jerusalem. Lass es deinem Diener klingen in deiner grossen Barmherzigkeit. Das war die Zeit, in der ich Mundschenk war, in Babylonien, auf der Burg. Und wo ich dem König Artaxerxes dient habe. Als ich als Mundschenk vor ihm gestanden bin, habe ich den Wein genommen und habe ihm dem König gegeben. Und er hat mich nie traurig gesehen, bis an den Tag an. Und als der König mich gesehen hat, hat er mich gefragt, wieso hast du so ein trauriges Gesicht? Du bist doch nicht krank. Es kann nur die Traurigkeit von deinem Herz sein. Und ich habe mich sehr gefürchtet. Da habe ich zum König gesagt, ewig soll der König leben. Wie soll ich nicht ein trauriges Gesicht haben, wenn ich sehe, dass die ganze Stadt, dass mein ganzes Volk zerstreut ist? Und überall nur Gräber sind von meinen Vorfahren und unsere stolze Stadt, Türen und Tore verbrannt sind. Und der König hat mich gefragt, und ich habe zum König gesagt, wenn es dem König gefällt und er seinen Diener angenehm empfindet, so möge mich doch auf Juda schicken, auf Jerusalem, und die Stadt von meinen Vorfahren wieder aufzubauen. Und während die Königin an seiner Seite gesessen ist, hat der König zu mir gesagt, wie lange wird deine Reise dauern? Und wann kommst du wieder zurück? Und es hat dem König einen guten Eindruck gemacht, was ich ihm gesagt habe. Und so hat er mich gesendet, damit ich gehen darf. Ich habe aber zum König gesagt, wenn es dir gefällt und wenn du mich wirklich unterstützen willst, dann sollte ich noch ein paar Sachen haben von dir. Gib mir doch einen Brief mit, damit ich das Holz kann besorgen kann. Und gib du mir einen Brief mit, dass ich überall durchziehen kann. Und damit ich das Holz bekomme, das ich brauche, um die Stadt wieder aufzubauen, die Mauern und die Tore. Und der König hat mir all das gewährt, was ich ihm darum gebeten habe. Als ich zum Statthalter gekommen bin, habe ich ihm die Brief gezeigt vom König. Und dass ich geschickt worden bin von ihm. Und dass er sogar den Heerführer mitgeschickt hat mit den Rittern. Der Sanballat aber, der Chorleiter und der Tobia, der amoritische Amtsträger, der in Jerusalem geschafft hat, den hat es gar nicht gefallen. Und sie haben sich geärgert darüber. und sie haben sich gestört. Und als ich auf Jerusalem gekommen bin, bin ich 3 Tage dort gewesen. Und habe mich nachts aufgemacht, nur mit ein paar Männern. Und habe gar niemandem etwas gesagt. Sie haben nichts gewusst von dem, was ich vorhabe. Und so bin ich forschen, um was es geht. Kein Mensch hat mir verraten, was wir vorhaben. So, jetzt bin ich da ein bisschen zu weit geraten, das spielt aber keine Rolle. Genau. Als ich ihnen berichtet habe, wie gut dass Gott mit uns ist, sind sie sehr erstaunt gewesen. Und sie haben sich geärgert und haben gesagt, wir werden uns Obst, das sind Bibelverse durcheinander, Silas, aber das, Entschuldigung, ist kein Problem. Macht da einfach weiter. Macht so ohne Verse. Als ich ihnen berichtet habe, wie die Hand Gottes mit mir ist, haben sie sich geärgert und haben ein Gerücht in Umlauf gebracht, dass wir uns gegen den König erheben wollen. Aber ich habe ihnen die Antwort gegeben, der Gott vom Himmel, der uns Gelingen geschenkt hat bis dahin, er wird auch mit uns sein. Und ihr, die gegen uns sind, ihr habt überhaupt keinen Anteil an dem, was wir jetzt aufbauen. Im Namen vom Gott vom Himmel und im Auftrag vom König Arxarses. Das vielleicht ganz kurz, einfach die Bibelstelle. Tut mir leid, wenn es vorne nicht ganz geklappt hat mit den Texten. Ich könnte es nachlesen übrigens, Nehemia, Kapitel 1 und 2. Stelle wieder auf Schriftdeutsch um. Ich möchte Nehemia einige Prädikate mitgeben für sein Leben. Nehemia war ein ganz einfacher Mensch. Er war Mundschenk. Ihr müsst euch das vorstellen. Er war als Flüchtling in Babylonien. Er hat sich, ich sag mal, hochgearbeitet zum Mundschenk. Wisst ihr, was ein Mundschenk früher war? Der musste den Wein vorkosten. Nicht, ob er gut ist oder ob er gut schmeckt, um den Besten rauszusuchen, sondern ob er nicht vielleicht vergiftet war. Und so hat man immer zuerst dem Mundschenk den Wein gegeben. Und wenn der dann sich gekrümmt hat und gestorben ist, hat der König gewusst, dass sein Anschlag auf ihn geplant war. Und so wusste er, welchen Wein er trinken sollte und welchen eben nicht. Und die haben das nicht in kleinen Flaschen abgefüllt wie wir heute, oder? Sondern die haben so richtig große Behälter gehabt. 100 Liter, 200 Liter Tonkrüge, dass der Wein schön kühl geblieben ist. Also Nehemia war ein ganz, ganz einfacher Mensch. Der hatte, so denke ich, einige Prädikate, einige Dinge, die sein Leben ausgemacht haben. Und ich habe mir da mal aufgeschrieben, was mir dazu in den Sinn gekommen ist. Und da ist mir etwas in den Sinn gekommen. Und ich lese euch die Prädikate vor. Und vielleicht weiß jemand, woher sie kommen. Wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, gehorsam, höflich, geistlich. Woher kommen die? Die Royal Ranger-Regel natürlich. Prädikate, die Nehemia in seinem Leben hatte. Er hatte noch einige mehr. Eines war sicher, dass er sehr geduldig war und aufrichtig. Und wenn ich mir das so vorstelle, wie der Nehemia vor dem König stand, und ich denke, er hatte da nicht nur einfach ein normal trauriges Gesicht, sondern Trudi weiß, wovon ich rede. Wenn ich Wein trinke, dann mache ich auch ein solches Gesicht. Ich weiß nicht, ob das schon jemand mal gesehen hat. Wein schmeckt mir gar nicht. Da verziehe ich mein Gesicht, wie wenn es Essig oder Zitronensaft wäre. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Nehemia auch sein Gesicht verzogen hat über die Traurigkeit, die er auf seinem Herzen hatte, weil seine Heimatstadt, weil seine Heimat dann niederlag. Für viele Gemeindeleiter und Geschäftsleute ist der Nehemia ein gutes Musterbeispiel für einen erfolgreichen Menschen. Weil wir lesen die Geschichte und sehen, dass er das alles toll gemacht hat. Und das stimmt. Aber schauen wir doch mal genauer hin. Nehemia war ein ganz einfacher Mensch. Er hatte keine universitäre Ausbildung. Er war im Gastgewerbe tätig, könnte man sagen, oder so im weitesten Sinn, als Mundschenk. Er war eigentlich dazu verurteilt, irgendeines Tages an einer Berufskrankheit zu sterben, oder? Wenn er den vergifteten Wein vorkostet. Oder krank zu werden daran. Viele Menschen suchen irgendwo das Erfolgsgeheimnis von Nehemia. Und ich möchte euch einfach sagen, ich habe geforscht und ich habe es nicht gefunden. Das heißt doch, ich habe etwas gefunden. Etwas, das Nehemia erfolgreich gemacht hat. Das ist ein Teil dieser 5 Prädikate. Nehemia war nicht erfolgreich, weil er eine geniale Strategie hatte, sondern Nehemia hatte Gottesfurcht. Er hatte Gottesfurcht und er hatte sich emotional zu Herzen gehen lassen, als er gehört hat, wie die Stadt Jerusalem aussieht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du heute Nachrichten hörst. Lässt du es dir auch emotional ans Herz gehen? Oder gehst du einfach darüber hinweg und sagst, ja, die Leute, die da in Genua umgekommen sind bei dieser Brücke, oder ja, die Houthi, die da jetzt niedergeschlachtet wurden in Jemen, oder ja, was soll, wir können ja gar nicht für die ganze Welt sorgen. Ich sage mir immer, es könnten Brüder und Schwestern darunter sein. Und auch wenn es nicht Brüder und Schwestern im Herrn sind, so wie wir das verstehen, es geht mir ans Herz. Vielleicht ist es eine Alterserscheinung, dass ich öfters mal die Tränen runterschlucken muss oder aus den Augenwinkeln wischen muss. Vielleicht gehört es einfach auch dazu, wenn man spürt, wie Gott die Menschen liebt. Und keinen im Unglück lassen will. Nehemia hat gebetet. Er hat Gott vorgehalten. Du hast doch damals gesagt. Und ich weiß, wir haben uns versündigt. Und ich weiß, wir sind die falschen Wege gegangen. Und ich weiß, wir haben so viele Fehler gemacht. Und ich weiß, mein Leben ist... Darum bin ich Flüchtling. Aber Herr, erinnere dich an dein Versprechen. Lass dein Volk wieder zusammenkommen in Jerusalem. Ich möchte es nochmals lesen, wie es eben im Vers 9 steht, wie das Versprechen ist, das Gott Mose gegeben hat. Wenn ihr euch aber bekehrt zu mir, und haltet meine Gebote und tut sie, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis am des Himmels Ende, euch von dort sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, dass mein Name daselbst wohne. Können wir das verstehen? Haben wir diese Bitte auch auf unseren Herzen? Nehemia hatte eine zweifache Berufung und ich finde es genial. Zum einen ist er von Gott berufen worden zu etwas, was er gar nicht befähigt war. Als Gastronomieangestellter hatte nicht die Fähigkeit, mit dem König zu verhandeln, oder? Woher sollte er das auch können? Ich denke, dass er mit dem König auch kaum ein Wort gesprochen hat. Das war nicht seine Aufgabe. Da gab es Regierungsleute und vom Government und weiß ich was alles, die da mit diesem König sprechen durften. Und er war nur der Vorkoster, der testen musste, ob der Wein vergiftet war oder nicht. aber Gott hat in sein Leben eine Berufung hineingegeben. Und als diese göttliche Berufung in seinem Leben anfing, Fuß zu fassen, geschah etwas Zweites, eine zweite Berufung, nämlich die, dass Menschen gesehen haben, dass in diesem einfachen Menschen, in diesem Nehemia, Gott wirkt. Und darum konnte er auch den König fragen, mit ihm verhandeln, sagen, hey, ich hätte gerne da einige Briefe, ich sollte da noch etwas Geld haben, oder? Ich muss mir im Hornbach noch etwas Holz kaufen und einige, ich muss das Holz haben und ich muss die Bewilligung haben, um durch die Länder zu ziehen. Und ich möchte von dir die Bewilligung haben, dass ich Jerusalem wieder aufbauen darf. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Also das ist ein ganz einfacher Typ, oder? Eben ein Kellner bekommt die Aufgabe, eine Stadtmauer wieder aufzubauen. Der hat keinen Abschluss gemacht in Physik, keinen Abschluss in Architektur, keinen Schreinerabschluss, keinen Maurerabschluss. Gott hat ihn berufen. Und die Menschen haben das gesehen. Und der König hat ihn im Auftrag Gottes dazu ausgerüstet und befähigt, diese Aufgabe zu tun. Überlegt euch das mal. Also stellt euch vor, ich wäre Kellner und ich käme zu dir und würde dir sagen, lieber Daniel, ich werde dir ein neues Einfamilienhaus bauen. Wie willst du das machen? Woher willst du das können? Woher? Und das ist eben der Unterschied. Wenn Gott beruft, dann befähigt er uns auch. Und vielleicht kennt ihr den Spruch, Gott beruft nicht die Feigen, sondern er befähigt die Berufenen. Und so gesehen bist du, der du heute da sitzt. Und darum freue ich mich, dass du da bist, oder? Darum bist du berufen, mitzuarbeiten. Wir haben das am Anfang gehört. Wie heißt dieses englische Wort? Workflow, oder? Nein, Workforce. Gott möchte, dass wir zusammenarbeiten. Und wisst ihr was? Es braucht nicht nur Schreiner. Es braucht auch Beter. Es braucht auch Menschen, die planen können. Es braucht Leute, die kochen können. Sonst verhungern die Armen auf der Baustelle, oder? Es braucht Leute, die befähigt sind für handwerkliche Dinge. Und es braucht Leute, die befähigt sind für Organisation. Und es braucht Leute, die ein gutes Mundwerk haben, um das alles zu rechtfertigen und durchzubringen. Und ich möchte euch einfach ermutigen, da dran zu bleiben. Workforce, Gott hat uns zusammengeführt, damit wir etwas erreichen können. Ich möchte nochmals einfach kurz zusammenfassen. Am Anfang war Nehemia von Herzen traurig. Geweint und viele Tage gefastet und Gott vorgehalten, was er versprochen hat. Wann hast du das letzte Mal Gott etwas vorgehalten, das er dir versprochen hat? Ja, wir nehmen das einfach so hin, oder? Ja, den halt nicht, so typisch schweizerisch, oder? Ja, den halt nicht. Und vielleicht noch mit einem grimmigen Unterton, oder? Gott hat eine Berufung in dein Leben hineingelegt, da bin ich ganz sicher. Weil Gott niemand in seinem Reich als Jünger beruft und hineinsetzt, der nicht eine Aufgabe hat. Dass du den Stuhl warm hältst, das kann nicht deine Berufung sein. Das ist zu wenig, absolut. Gott hat berufen. Und das steckt an. Und die Leute werden das sehen, dass du berufen bist. Auch wenn es ganz einfache Dinge sind, gell, Bettina? Steckt an. Bettina steckt an, habt ihr das gemerkt? Also wer sich länger mit Bettina auseinandersetzt, der wird angesteckt. Ihr habt gute Chancen, die ihr um Bettina rumsitzt, dass ihr angesteckt werdet. Und ich hoffe, dass ihr alle angesteckt werdet heute Morgen, die Berufung zu erkennen, die Gott euch ins Leben hineingelegt hat. Und wisst ihr, es ist ja ganz einfach passiert. Der König ist angesteckt worden von der Traurigkeit des Nehemia. Aber wisst ihr was? Hat der Nehemia immer noch so traurig reingeschaut, als er die Briefe hatte? Ich kann mir das schlecht vorstellen. Ich denke, man hat gespürt, wie in diesem Nehemia eine... Habt ihr die Kraft gesehen vom Hammer, der da zuschlägt? Im Film? Der war begeistert. Hey, jetzt geht's los. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass einige unter uns halt eben den typisch schweizerischen Latsch machen, ja, es könnte noch besser gehen, oder? Sind nicht zufrieden mit dem, was Gott geschenkt hat. Wir sind nicht zufrieden mit den Gaben, die er uns geschenkt hat, weil wir nicht erkennen, für was das die eigentlich gebraucht werden sollten. Hey, Kochen ist eine großartige Begabung. Garten machen auch. Ein Handwerk auszuführen auch. Und das, was die Theologen da vorne manchmal erzählen, ist gar nicht so wichtig, solange Gott zu uns spricht. Amen. Ich möchte euch einfach Mut machen. Betet, so wie Nehemia gebetet hat. Betet, dass eure Berufung wieder zurückkommt. Nehmt euch Zeit fürs Gebet. Und wisst ihr, ich denke, weil ich euch kenne und euch lieb habe, bin ich ganz ehrlich zu euch. Manche beten zu Hause. Ja, irgendwo zwischen 5 Sekunden und vielleicht 10 Minuten. Und die fromm sind, bringen es vielleicht auf 1 Stunde. Ist gut. Betet. Lasst euch ergreifen. Aber betet nicht nur für euch persönlich, sondern sucht auch das gemeinsame Gebet, wo ihr eins werdet im Gebet für das Projekt, das Gott vorbereitet hat. Und vielleicht wäre es auch mal dran, ein Fastengebet zu machen, wo wir ganz bewusst auf das Essen verzichten, um Zeit zu haben, damit Gott zu uns reden kann. Gott braucht nicht einen einzigen Menschen. Wenn Gott möchte, dass Horgen gerettet würde, dann hätte er ja mich beauftragen können und ich hätte alle Gaben und ich könnte alles selber machen, oder? Das war nie seine Idee. Nie. Gott hat immer im Team gearbeitet. Und wir werden das noch sehen in den nächsten Gottesdiensten. Gott braucht immer ein Team, weil er es liebt, im Team zu arbeiten. Er liebt es, im Team mit dir zu arbeiten und er liebt es, wenn wir als Team zusammenarbeiten. Und es gibt gewisse Schritte, die geistlich geschehen und das haben wir in den vergangenen Gottesdienstes auch ein Stück weit gelernt. Wir haben von Zerubabel gehört, der den Tempel wiederhergerichtet hat, aber die Stadtmauer und die ganze Stadt war noch kaputt. Aber der Tempel, der stand schon wieder da, das war das Verdienst von Zerubabel. Dann haben wir den Esra, von dem haben wir auch gehört. Esra ist der, der den Gottesdienst wieder eingeführt hat, der die Beziehung wiederherzustellen versuchte mit Gott. Und Nehemia ist der, der die Stadtmauer gebaut hat, der das soziale Leben, das Leben in der Stadt wieder ermöglicht hat. Gott hat dich berufen, ein Teil einer lebendigen Gemeinde zu sein, auch wenn unsere Geschichte nicht immer so toll ausgesehen hat in der Vergangenheit. Gott will etwas machen. Die Frage ist nur, gehörst du mit zu den Mitarbeitern, zum Workforce? Entschuldigung, Workflow kommt halt in meinem Beruf sehr häufig vor. Workforce, also in der Arbeit für das Reich Gottes, jeder an dem Platz, an dem Gott ihn hingestellt hat. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Sonntag wiederkommt und den übernächsten auch. Und wenn wir das miteinander erleben dürfen, dass Gott uns braucht.